Er war zu seiner Zeit einer der ganz Großen im 18. Jahrhundert, ein echter Dichterfürst. Man kann sagen, damals ein echter Popstar, einer, den die Frauen wegen seiner Poesie verehrten und bewunderten. Friedrich Gottlieb Klopstock, Theologe und Dichter, Verkünder einer neuen Poesie, Wegbereiter für die Sturm- und Drangbewegung. Er ist der Dichter der Empfindsamkeit. Der Autor und Übersetzer Lucien de Preigue hat jetzt über ein Ereignis im Leben des jungen Dichters Klopstock ein Buch geschrieben. Ein letzter Tag Unendlichkeit, Geschichte einer Lustfahrt, so heißt der Roman. Lucien de Preigue ist heute bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Bevor wir über Ihren Roman sprechen, wollen wir Ihnen den Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock genauer vorstellen. Herr de Preigue, kann man das so sagen? War Klopstock damals ein echter Star, vergleichbar heutigen berühmten Stars?
Ja, so ist mir das nämlich genau vorgekommen, als ich so ein bisschen gelesen habe, wie der da in der Schweiz, in Zürich da aufgeschlagen ist. Das kam mir so vor wie so ein Popstar, der da auftaucht und alle hingen an seinen Lippen und waren begeistert und jeder wollte ihn einladen und das kam mir genauso vor.
Das heißt, er lebte damals in Leipzig und wurde dann nach Zürich eingeladen.
Genau, ja.
Und das passierte natürlich, man muss sich das immer vergegenwärtigen, in einer noch ganz anderen Welt. Fernsehen und Filme gab es damals natürlich nicht. Da war so ein Dichter noch ganz anders angesehen, eine echte Sensation, oder?
Hat einen anderen Stellenwert als heute. Kann man sich heute nicht mehr vorstellen, dass ein Dichter kommt und dann so einen Wirbel auslöst. Das wären heute wirklich Musiker oder so wahrscheinlich. Und damals hatten Poeten noch anderen Stellenwert, ja.
Also als wenn Grünemeier oder sonst wo irgendwo auftritt, ja, oder in die Stadt kommt, dann... Ja. Will sich auch jeder mit ihm treffen.
Das genau, war damals, man hätte die Gelegenheit, mit dem mal einen Tag zu verbringen. Das war ja für diese Leute damals, war das ja ungeheuerlich. Ja. Dass die fühlten sich ja ausersehen, dass sie mit dem da einen Tag verbringen durften.
Klopstock war durchaus auch ein Tunichtgut, aber kam aus einem streng christlich-pietistischen Elternhaus und hat auch Theologie studiert. Wie geht das zusammen?
Ja, ich habe mir das so vorgestellt, habe ich natürlich lange daran gerätselt, dass er sehr viel studieren musste und lesen musste und da mit ernsten Dingen befasst war. Und als er dann in die Schweiz fuhr, hatte ich so den Eindruck, dass er so befreit war und dachte, ah, jetzt kann ich mal aufatmen, jetzt kann ich einfach nur leben, das Studieren mal so ein bisschen hinter mir lassen, so kam mir das vor. Und ja, wenn man jetzt sagt, er wollte es krachen lassen, wäre das, glaube ich, zu weit, ginge das zu weit, aber so in der Richtung, ja.
Es gibt da auch eindeutige Zitate. Da schreibt er einmal, das Herz der Mädchen ist eine große, weite Aussicht der Natur, in deren Labyrinthe ein Dichter oft gegangen sein muss, wenn er ein tiefsinniger Wisser sein will. Das hat er einmal geschrieben. Da war er ein Frauenheld attraktiv? Ich meine, äußerlich attraktiv war er ja nicht.
War er nicht so. Also es gibt mehrere Aussagen, die das eher relativieren, dass er äußerlich jetzt keine imposante Erscheinung war. Aber er muss irgendwas gehabt haben, so an Ausstrahlung, was dann die Damen doch irgendwie beeindruckt hat.
Und er hat da auch nicht Nein gesagt dann und wann, oder?
Ja, wie weit das gegangen ist, das ist die Frage. Das weiß man gar nicht so genau. Vielleicht war das mehr so Spielerei, Flirterei. Vielleicht hat er daran einfach Gefallen gehabt. Ich hatte den Eindruck gewonnen, dass er auch so ein bisschen so ein Angeber ist und der gerne im Mittelpunkt steht und so gerne erzählt und von allen beachtet wird. So, ja.
Angeber im Mittelpunkt steht, ja, so ein bisschen Frauenheld. Ihnen sympathisch oder eher, klingt er eher so ein bisschen unsympathisch, oder?
Ja, das ist so ein bisschen ambivalent. Ja, weil als Dichter ist er natürlich so ein hehres Wesen, aber auf der anderen Seite kommen diese ganz profanen Dinge dazu Tage. Er wollte gerne sich mit Studenten treffen und mit denen trinken und er wollte Frauen kennenlernen und mit denen da flirten und tanzen und ja, es widerspricht sich so ein bisschen. Ja.
War damals auch noch ein relativ junger Kerl. Wie alt war er damals?
Er war 26, als er in die Schweiz kam, ja.
Aber er war schon berühmt. Er steht ja für die Epoche der Empfindsamkeit, die der Sturm- und Drangbewegung den Weg bereitete. Was ist ja eigentlich mit Empfindsamkeit gemeint?
Na, vorher war die Sprache in der Poesie sehr nüchtern gehalten. Also da waren Emotionen verpönt. Das sollte alles so nüchtern wie möglich sein. Und er ist da ausgebrochen und hat also so eine Empfindsamkeit da reingebracht. Ganz viel Sentiment, ganz viel Gefühl und hat den Gefühlen freien Lauf gelassen. Das war dann ein Gegensatz eigentlich zu dem, was vorher war. Für unseren Geschmack heute teilweise schon etwas zu sehr. Also mir kam das sehr schwülstig vor, zum Teil die Gedichte, die Oden, wenn man sie liest. Das war dann so eine schwülstige Sprache, das geht ins andere Extrem dann schon wieder.
Also vorher war Dichtung und Dichterdasein auch echtes Handwerk. Da wurde hart an so einem Gedicht gearbeitet. Klopstock hat das gewiss auch gemacht. Aber plötzlich stand darüber, ja, die Muse muss mich küssen und das
genau
passiert.
So.
Und,
ja.
Und war eher so wie eine Erleuchtung, dann auch ein Gedicht zu schreiben.
Genau, ja. Und da durfte man sein Gefühl dann freien Lauf lassen, ja.
Allerdings alles so unter dem Pathos-Verdacht. Wenn man das heute sieht, dann öffnet es, liest oder hört, dann öffnet es einem schon ein bisschen die Schnürsenkel, oder?
Heute ist es schwer zugänglich. Also man liest es und es ist nicht leicht verständlich, was er sagen möchte. Man muss sich schon ein wenig damit beschäftigen. Und dann ist eben dieses Schwülstige, das stößt einem dann auch schon ein bisschen auf. Ja.
Wie kann man sich dem heute nähern, wenn man denkt, okay, Klopstock, der hat ja auch Literaturgeschichte geschrieben, den möchte ich mir mal wieder durchlesen. Muss man erst vorher ein Fläschchen Schnaps trinken und dann geht's?
Ja, das weiß ich nicht. Den Messias, sein Hauptwerk, das ist ja ein monumentales Werk, den sollte man, damit sollte man nicht anfangen. Man sollte vielleicht Gedichte lesen, die Oden oder so, das wäre ein guter Anfang.
Ja. Dieses Hauptwerk, der Messias, ist ja gewagt. Also er hat sich den Evangelien genähert und gesagt, ich schreibe das jetzt nochmal. Bisschen größenwahnsinnig, oder?
Das war schon ein ganz, ganz großes Projekt und es kam mir auch sehr gewagt vor. Aber dieser Messias ist nicht leicht zugänglich, nicht leicht verdaulich, aber der hat mich sehr beeindruckt in seiner Bildlichkeit. Da gibt es zum Beispiel so ein Bild vom Kosmos, wo andere Planeten sind und Gott schreitet durch sein Weltall und besucht diese Planeten. Und es gibt einen Planeten der Unsterblichen. Während wir also sterblich sind, gibt es einen Gegenentwurf zur Erde irgendwo im Kosmos, wo Unsterbliche leben, also Adam und Eva und alle leben noch, die sind nie gestorben. Und das fand ich schon so Science-Fiction-haft fast, ja, das hat mich schon beeindruckt, ja.
Also so Kategorien wie Raum und Zeit aufzulösen in so einem Gedicht.
Ja.
Fast schon wie in einem Traum dann darüber zu sprechen und zu schreiben. Wie kam das damals an? Das musste von den Leuten, auch von den alteingesessenen Dichtern, doch als Affront empfunden werden.
Ganz genau, die waren natürlich empört, wie einer sich erdreistete, das Weltall da so darzustellen, Gottes Schöpfung da so auszugestalten und damit so zu spielen. Ja, das war vielen natürlich gar nicht recht.
Da ist er auch angefeindet worden zum Teil, da gab es sicher auch heftige Streitereien.
Ja.
Wer war denn da? Die Zeit muss man sich nochmal vorstellen, so um 1750 oder auch später in seinem Leben. Da war einiges an Dichtergenies unterwegs. Wie war das? Kannten die sich? Wer war da alles so in seinem Umfeld zugegen?
Die Dichter kannten sich zum Teil, aber das waren zum Teil Dichter, die auch heute vergessen sind. Klopstock ist ja auch das Problem. Es ist noch so ein Name, den man noch so kennt aus dem Deutschunterricht, aber nicht mehr als ein Name. Und damals gab es so Hagedorn und Kleist und so. Aber das war nicht der Heinrich von Kleist, ein anderer. Also es gab schon so Dichterzirkel, die sich auch kannten. Aber so die ganz großen, bekannten Dichter kannte er eigentlich nicht.
Ne? Goethe kam erst auf die Welt.
Der wurde gerade erst geboren und kam dann auch 25 Jahre später auch in die Schweiz, interessanterweise. Aber die haben sich also sozusagen verpasst. Ja.
Aber hat dann mit der Sturm- und Drangbewegung sicher vieles auch von Klopstock und Klopstocks Ideen auch aufgenommen.
Genau, die waren dann sehr beeinflusst von Klopstock noch, ja.
Wie viel spielt denn das Theologische auch bei Klopstock eine Rolle? Also er hat Theologie studiert für seine Dichtung. War das wichtig? Messias, sein erstes großes Werk, sicher hat das immer eine Rolle gespielt, oder?
Das hat immer eine Rolle gespielt, auf jeden Fall. Griechische Mythologie ist viel drin und Bibel auf jeden Fall. Das sind die beiden Sachen. Ja.
Griechische Mythologie, Bibel, dann die schwülstige Sprache. Hat Klopstock uns heute denn überhaupt noch was zu sagen?
Ach, das ist schwierig. Ich glaube, es gibt immer wieder so Ansätze, den wieder zu entdecken, aber das führt nie weit, weil es einfach zu sperrig ist. Ja, ich denke schon, dass er uns was zu sagen hat, aber man muss sich halt damit beschäftigen. Man kann es nicht einfach so lesen und dann ist es da, sondern man muss so ein bisschen sich da reinhören und vielleicht auch ein bisschen Hintergrundwissen sich beschaffen. Und dann ist das möglich. Und das ist, glaube ich, den meisten dann zu anstrengend.
Und was passiert denn? Was hat er uns dann zu sagen, wenn wir das wagen und uns darauf einlassen, auf Klopstock?
Was hat er uns dann zu sagen? Das ist eine gute Frage. Das kann ich in einem Satz jetzt auch gar nicht so beantworten. Glaubensfragen behandelt er halt und das wäre interessant in der Zeit, wo der Glaube so sicherlich noch da ist bei vielen, aber eine ganz andere Gestalt jetzt angenommen hat. Wir sind heute so abgelenkt von anderen Dingen, dass das nicht mehr so die Hauptrolle spielt. Und ich fand es zum Beispiel interessant, mich da so reinzubegeben in eine Zeit, wo der Glaube und die Religion für die Leute so eine übergeordnete Rolle noch spielte. Ja, das war alles, das hat alles im Leben überschattet. Und die hatten noch ein ganz anderes Denken. Und das war das, was mich auch persönlich so gereizt hat, mich in das Jahr 1750 zurückzubegeben und mir jetzt vorzustellen, wie haben die Leute denn damals gedacht. Ja, und das war alles noch sehr durchdrungen von Religion und Glauben.
Aber trotzdem gewinnt Kunst und Kultur einen immer größeren Stellenwert. Auch bei Klopstock, der seine Kunst auch als religiös motiviert beschreibt und viele Worte und viele Vokabeln aus der Religion benutzt. Nietzsche hat ja mal gesagt, die Kunst erhebt ihr Haupt, wo die Religionen nachlassen. Der zum Strome angewachsene Reichtum des religiösen Gefühls bricht immer wieder aus und will sich neue Reiche erobern. So schreibt Nietzsche dann weiter. Ist da Klopstock an dieser Schnittstelle vielleicht, die später sich noch weiter fortsetzt?
Ja, das könnte man so sagen, glaube ich schon, ja.
Das heißt, in diesem Religiösen, das ja so erste Ausläufer auch durch die Aufklärung beginnt, sich zu relativieren, und dann kommt die Kunst und wird so enorm religiös aufgeladen.
Ja, und das ist ja irgendwie, ich habe so das Gefühl, vorher waren das ja die Prediger, die Priester in der Kirche, die diese Aufgabe hatten, den Menschen so den Glauben näher zu bringen und auch die biblischen Motive zu illustrieren und das zu transportieren. Und hier erdreistete sich in den Augen mancher einer, ein Dichter das zu machen. Ja, ein Dichter hat also diese Aufgabe mit übernommen. Er war Theologe und Dichter und hat das so ausgestaltet. Das war etwas Neues, ja.
Also der Dichter wird plötzlich ein Prediger und Priester, kann man so weit gehen zu sagen?
Auch das, ja. Naja, das ist so eine Mischung. Und das war vielen natürlich nicht recht, dass es da jemand kam und so, solche Sachen dann unternahm, ja.
Wie ist das heute für Schriftsteller? Manchmal sitzen Schriftsteller bei Lesungen ja da, hinter einem Tisch, wie hinter einem Altar, vor sich das Glas Wasser, das ist ja fast schon eine Liturgie, und werden dann alle möglichen Sachen vom Publikum gefragt, als wenn sie den Schlüssel hätten, um die Rätsel der Welt zu lösen, oder?
Ja, das sind die heute oft verpönten Wasserglaslesungen. Wenn man junge Leute anspricht, dann sagen die, oh Gott, ein Wasserglas und ein Tisch. Die wollen stehen, die wollen mit den Leuten direkt Kontakt haben.
Aber trotzdem ist es eine Liturgie, eine Art von Liturgie.
Ja.
Und kann der Schriftsteller das ersetzen? Man spricht ja auch manchmal davon, dass ein Gedicht ein Gebet sein kann. Literatur, der Schriftsteller als Prediger, übernimmt er sich da nicht? Ist das nicht zu viel verlangt von Kunst und Kultur, da ganz die Räume des Religiösen zu füllen?
Das würde ich sagen, dass man sich da übernehmen würde. Also ich persönlich könnte mich da nicht hineinbegeben. Das wäre mir zu groß irgendwie.
Ja. Klopstock traut sich das irgendwie.
Klopstock hat sich das irgendwie getraut, ja.
Ja, er ist,
und das hat die Leute damals auch fasziniert, und die waren von diesem Messias ja damals so fasziniert. Und die bekamen ja da auf dem Zürichsee, wo er dann diese Tagesfahrt unternahm, da bekamen die Leute vom Dichter selber Sachen zu hören, die noch gar nicht gedruckt waren, ja. Und das war für die ungeheuerlich, das war ja ein Erlebnis.
Das war, als wenn man heute bei irgendeiner Fernsehshow, die weltberühmt ist, mal hinter die Kulissen schon blicken darf, und nachher werden alle drüber reden. Das ist auch toll, wie Sie das beschreiben. Die hängen auch an seinen Ohren, da werden Bilder erzeugt. Das ist, als wenn man einen Blockbuster-Kinofilm sieht heute. So begeistert sind die, oder?
Ja, die leben richtig mit, der liest vor, und die sind zu Tränen gerührt. Ja, und das ist auch überliefert in Berichten und in Briefen. Die waren dann so ergriffen, dass die auch die hörten sich das nicht nur einfach an, sondern die waren richtig ergriffen dann auch. Ja,
ja, heute haben wir die Bilderflut mit YouTube, Fernsehen, Filmen. Da hatte das gesprochene Wort und das geschriebene Wort noch andere Möglichkeiten, andere Macht. Ist das richtig?
Ja, das ist absolut richtig, ja.
Klopstock ist jung. Er hat verdammten Liebeskummer. Er ist damals schon sehr bekannt, 1750 mit 26 Jahren. Und dann reist er von Leipzig, wo er lebt, nach Zürich und unternimmt dort eine Lustfahrt auf dem Zürichsee, die in die Geschichte eingegangen ist. Über diese Lustfahrt hat der Autor Lucien de Preek einen fesselnden, mutigen und auch unglaublich unterhaltsamen Roman geschrieben. Über das Buch »Ein letzter Tag und Endlichkeit« sprechen wir gleich und hören dann auch einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch. Bis hierhin vielen Dank, Lucien de Preek.